Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hi Ash.
Hallo Pat.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Liedhabern. Ich war neulich einkaufen und ich bin jemand, der eigentlich häufiger einkauft, aber eher weniger Artikel. Und ich hatte so 3, 4, 5 Artikel in der Hand. Ich brauchte noch nicht mal einen Korb. Und ich stehe dann an der Kasse. Und da war eine Person von mir, die hatte safe, da waren 120 Euro bei ihr auf dem Kassenband.
Okay.
Die hat ihren Einkaufswagen nach und nach aufs Kassenband gelegt. Und wie das halt meistens so ist, würde man sich wünschen, hey, geh doch bitte vor.
Klar.
Hat sie nicht zu mir gesagt. Mhm. Sie hat es durchgezogen. Sie hat ihr 120 Euro darunter gescannt okay. Und ich bin dann 20 Minuten später dran gewesen gefühlt. Und ich habe mir in dem Moment die Frage gestellt, ist das meine Aufgabe, ihr zu sagen oder sie zu fragen, könnte ich mal bitte durch, ich habe nur 3, 4 Artikel und sie legen ihr noch ihre Artikel auf das Kassenband.
Ja, ja.
Könnte ich einfach durch oder ist es ihre Aufgabe, mich zu sehen und mich durchzulassen?
Das ist eine gute Frage. Ich
würde von mir behaupten, ich lasse meistens die Leute mal durch, wenn ich in derselben Situation bin.
Ja.
Eigentlich fast immer. Aber ich kann es ihr nicht übel nehmen, weil ich glaube, du kriegst immer nur das, wonach du fragst.
Häufig, ja. Häufiger, als dass Personen jetzt einfach sagen, geh vor.
Das ist mir schon oft passiert, dass mich auch Leute vorlassen. Muss man jetzt auch mal hinzufügen. Ist jetzt nicht so, dass alle so sind. Aber ich dachte mir, als ich aus dem Supermarkt rausgegangen bin, ey, was geiert die so rum? Warum lässt sie mich nicht vor? Warum fragt sie mich nicht, ob ich vor kann? Hm. Aber zeitgleich, warum frage ich sie nicht proaktiv?
Richtig, warum holt sie dir nicht das, was du willst?
Genau, also irgendein Schamgefühl oder irgendeine Angst oder sowas, die vielleicht in mir jetzt mitgeschwommen ist. Ich kam eigentlich zu dem Schluss, es ist nicht ihre Schuld, dass ich nicht frage.
Am Ende nicht.
Weil warum frage ich denn nicht? Ich sehe doch, dass sie ihre Sachen aufs Band legt.
Kann man ihr dann auch sauer sein,
ist die Frage. Genau, das meine ich ja. Also eigentlich ja nicht. Aber ich habe doch lange darüber nachgedacht. Irgendwie dachte ich mir schon, ey, frag mich doch. Genau. Aber letztendlich kann ich hier eigentlich nicht böse sein.
Ja, ja. Also so moralisch unten durch. Aber sie hat alles richtig gemacht.
Irgendwie schon. Also wenn ich du wäre, ich jetzt ganz anders gemacht. So,
genau, okay.
Nee, aber im Großen und Ganzen kann ich ihr das nicht übel nehmen.
Ja, sehe ich ähnlich.
Ist jetzt nicht die soziale Pflicht, aber ich würde mich freuen, glaube ich, wenn ich selbst gefragt worden wäre. Zeitgleich muss ich mich auch so ein bisschen an die Nase packen, warum ich nicht frage.
Klar.
Gut, kommen wir mal zu den wichtigen Dingen im Leben. Was machen wir heute?
Wir bringen wieder mal eine Künstlerin mit. Und ich glaube, sehr, sehr spannend, auch mal ihren Werdegang beziehungsweise wirklich ihre Geschichte mal durchzugehen. Wir reden von Elia. Da vielleicht mal die erste Frage. Ist für dich Elia ein Was-wäre-wenn oder hat sie es tatsächlich schon geschafft?
Sowohl als auch.
Okay.
Elia hat einen crazy Stempel hinterlassen.
Ja.
Aber es wäre trotzdem spannend zu sehen, wo ihre Karriere noch hingegangen wäre. By the way, jetzt wo wir diese Folge aufnehmen, was meinst du, wie viele Leute kennen die eigentlich?
Das ist wirklich eine gute
Also
Frage.
Eigentlich, aus meiner Perspektive, aus meiner Brille, ist es ein, die muss man kennen.
Ja, ja, per Namen auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, ob dieser Name so präsent ist.
Ist vielleicht ein Generationsding. Leute, die jetzt irgendwie 20 sind, fast schon Mitte 20, da wird es schon eng, würde ich sagen. Weil sie ist schon recht, in Anführungsstrichen, recht früh verstorben. Ja, also ich sage, du musst aktiv nach ihr suchen mittlerweile. Also sie ist nicht so präsent oder nicht mehr so präsent, dass sie allgegenwärtig ist. Aber ich glaube, den Namen an sich hat man auf jeden Fall irgendwie schon mal gehört. Weil, also nicht, es geht ja nicht nur um Musik bei ihr, sondern sie hat auch viele andere Nebenschauplätze gehabt. Und der Tod alleine reicht ja auch schon, ne, dass du irgendwo populärer bist. Aber rein musikalisch definitiv oder auch von ihrem Stellenwert in der Musik, im R&B, musst du mittlerweile nach ihr suchen, ist meine Meinung.
Okay, dann hoffe ich mal, dass wir so ein bisschen Licht in diese Welt bringen können, wenn wir sie heute so ein bisschen mal thematisieren. Elia Dana Horton, am 16. Januar 1979 in New York City geboren.
Brooklyn.
Aus Brooklyn, New York City, ist aber früh nach Detroit gezogen, ist, ja, ich fahre mal direkt mit der Tür ins Haus, ich glaube, das wissen auch alle, sehr früh verstorben. Mit 22 Jahren gerade mal.
Ja, und das, 22.
Das ist nichts.
Du bist ein Kind.
Wirklich, 22 Jahre. Am 25. August 2001 ist sie bei einem Flugzeugunfall verstorben. Wir behandeln den Flugzeugabsturz vielleicht später nochmal. Aber vielleicht erstmal ein bisschen zu Aaliyah als Person. Vor allem auch ihre musikalische Laufbahn. Mhm. Und warum diese Frau, oder dieses Mädchen müsste man ja schon fast sagen, so viel Anerkennung in den 90er Jahren erlangt hat. Und warum sie heute immer noch für viele eine Wahnsinnsinspiration ist. Die ja schon fast Legendenstatus für viele hat. Mhm. Eine Princess of R&B genannt wird. Mit gerade mal 3 Alben hat sie heute einen Status erreicht und gilt immer noch als eine der größten Künstlerinnen in diesem Genre.
Ja, das muss schon was heißen. Und das hat auch nicht nur was damit zu tun, dass sie so früh verstorben ist. Also diesen Legendenstatus, den hat sie sich also gerade wirklich aufgebaut und war schon auf einem Level, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist wohl das Gesicht im R&B.
Es ist halt krass, weil du hast es jetzt auch ein, zwei Mal erwähnt. Sie ist verstorben und das hat leider, Anführungszeichen, auch ihre Sales nochmal geboostet am Ende.
Klar.
Und ich glaube, so sind wir Menschen leider. Wir wissen halt Sachen erst zu schätzen, wenn sie nicht mehr verfügbar sind. Aaliyah hatte natürlich während ihrer Lebzeiten eine Menge Fame, Aufmerksamkeit und war schon für viele eine Inspiration. Aber gerade nach ihrem Tod ist es auch nochmal raketenhaft nach oben gegangen. Und ich finde es irgendwie mal schade, dass wir viele Künstler und Künstlerinnen erst schätzen lernen, wenn sie nicht mehr unter uns weilen. Und es ist halt irgendwie mit sämtlichen Stars und Sternchen so, die Welt, die ist 2-3 Tage oder von mir so eine Woche in kompletter Trauer. Die Welt dreht sich ja weiter und irgendwie ist das zeitgleich schade, aber auch irgendwie Teil des Lebens, dass ich das alles weiter drehen muss und es weitergeht.
Wahrscheinlich auch, ne?
Aber ich möchte einfach, oder ich hoffe, wir können in dieser Folge so ein bisschen auch Aaliyahs Status zu ihren Lebzeiten unterstreichen und untermalen, weil ich glaube auch damals schon, in den 90er Jahren, wo sie aktiv war, war sie schon jemand ganz Besonderes. Hm. Und nicht nur durch ihren Tod, wie du es gesagt hast, wurde sie zu etwas Besonderem.
Ja, deswegen, also heute mal ein Deep Dive. Ich bin sehr gespannt. Ist eine sehr interessante Geschichte auch. Ja, ich denke, wir fangen einfach mal so ein bisschen mit ihrem Werdegang an. Du hast ja schon angesprochen, also in Brooklyn, New York City geboren, in Detroit aufgewachsen. Und ihre Familie war schon so leicht musikalisch. Also ihre Mutter hatte ja auch in der Szene schon gearbeitet und hatte auch eine Tante, die, ich glaube, zu Gladys Knight gehört hat, die auch eben gesungen hat. Also da war schon, die Vorprägung war eigentlich irgendwo schon da.
Meinst du, sowas ist angeboren?
Ich mittlerweile denke ich schon irgendwie. Also es ist kein Zufall, dass
Künstler rausbringen.
Wirklich. Also die Jackson 5, ne? Erstmal seine Brüder, dann auch noch seine Schwester Janet Jackson, dass die alle singen können und erfolgreich sind, das hat nicht nur was mit ja einfach Zufall zu tun. Also ich glaube schon, nicht, dass das in der Familie liegt.
Ja, dann. Aber ich weiß nicht, ob das angeboren ist oder eher primär sozialisiert.
Das ist eine gute Frage.
Oder vielleicht eine Kombination aus beidem.
Ich glaube, da steckt schon was dahinter, wenn deine Eltern oder, keine Ahnung, Großeltern von mir aus Sänger waren. Ich glaube, das wird dir irgendwie genetisch in die Wiege gelegt.
Ich denke schon, dass so ein paar Leute wirklich ein gottgegebenes Talent bekommen.
Das auch, klar.
Auch vererbt bekommen.
Ja.
Aber letztendlich ist es, glaube ich, so, dass, glaube ich, sehr viel mit dem sozialen Umfeld kommt. Weil du siehst, Jackson 5, das war nicht nur ein oder zwei Personen. Ja. Da hat die ganze Bandbreite irgendwas bekommen.
Ja, ja. Was natürlich sein kann, ist, also vielleicht, wahrscheinlich hast du in der Dunkelziffer noch viel, viel mehr Talente. Aber klar, wenn du eine Mutter hast oder eine Tante, die in der Musikbranche mit dabei ist, dann kann es natürlich auch schon einfacher sein, dich da irgendwo unterzubringen. Die Leistung musst du natürlich abliefern, aber ja, also es hilft dir natürlich schon, wenn du Leute hast, die auch bestimmte Kontakte einfach haben in dieser Musikszene.
Es gibt so ein ganz berühmtes, ich nenne es mal Experiment, aus der Schachszene. Muss man nicht wissen, ich persönlich mag ganz gerne Schach. Und es gab einen Schachspieler, der hat damals gesagt, Genies werden gemacht, sie werden nicht geboren. Und er war der festen Überzeugung, wenn ich meine Kinder in ein gewisses Umfeld stecke und sie spezialisiere auf etwas und dahingehend trainiere, dass sie gute Schachspielerinnen werden, dann werden sie das auch packen mit der richtigen Umgebung.
Oh, ich weiß nicht.
Ende vom Lied.
Ja.
Er hat die wahrscheinlich beste Schachspielerin aller Zeiten gemacht.
Ach, wirklich?
Ja. Also der Name ist von der Schachspielerin ist Judit Polgar, ungarische Großmeisterin. Mhm. Und sie wurde von ihrem Papa ultra krass getrillt.
Ja.
Hat auch viel damit zu kämpfen gehabt, dass sie so viel gespielt hat. Aber letztendlich wurde sie zu einer der größten Spielerin aller Zeiten und hat auch zahlreiche Männer, die ganzen, ja, die Magnus Carlsens und ja, die Karpovs und die Garry Kasparovs.
Also die kenne ich sogar noch.
Genau, den Leuten die Stirn geboten.
Okay, wow.
Genau, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Also viele Leute würden sagen, sie ist die beste Schachspielerin aller Zeiten. Darauf gehend, dass ihr Papa sie in diese Richtung getrillt hat, weil er immer gesagt hat, Genies werden gemacht, sie werden nicht so geboren.
Ja, aber okay, dann ist die Frage natürlich, kann jeder Genie werden?
Er würde sagen, wahrscheinlich ja.
Ja, ich würde sagen, nein.
Wie gesagt, ich glaube, es ist ein Riesenthema.
Aber gut, ich meine,
es ist ein Riesenthema der Soziologie und der Erziehungswissenschaft.
Ja.
Wir wollen jetzt auch nicht so tief da reingehen. Aber nichtsdestotrotz, zurück zu Alia. Sie hat auf jeden Fall ein gottgegebenes Talent. Und es war schon sehr früh abzusehen, dass sie besser war als andere.
Ja, du sprichst ja schon an mit sehr früh. Ich meine, sie war ja bei Star Search, dieser Talentshow.
Das gab es auch mal hier in Deutschland.
Ja, ja, ja.
Aber irgendwie nur ein, zwei Jahre.
Hab ich sehr gerne geguckt.
Ich fand, das war voll die geile Zeit.
Voll. Ja, mit so auch jüngeren Talenten.
Genau.
Ne? Also du konntest ein bisschen relaten auch und dachte so, boah, krass.
Irgendwie kein Anklang gefunden und wurde dann irgendwann abgesetzt. Naja, aber Alia wurde bei Star Search entdeckt. Sorry, mach weiter.
Genau, ja. Und sie wurde Zweite, also auch schon ziemlich gut. Musik, Tanz, Auftreten, das war schon immer ihr Ding gewesen, also recht früh schon. Und sie hatte einen Onkel, der bei Jive Records war und natürlich auch ihr Talent erkannt hat und fördern wollte. Und genau, man muss natürlich auch dazu sagen, also der Onkel Barry Hankerson ist der damalige Manager von R. Kelly gewesen.
Ja, also kurz nochmal einzuordnen, Alia ist gerade 12.
Genau.
Alia ist gerade 12, ihr Onkel Barry Hankerson, Producer und Label-Owner, hat Alia dann ins Label gebracht. Also Blackground Records, was eine Connection zu Jive Records hatte, und Jive Records war das Label, wo auch R. Kelly gesigned war.
Genau, warum sagen wir das? Das ist wichtig, weil natürlich ist jetzt auch ihr erstes Album in der Mache. Wir sind jetzt so in den 90er Jahren, 1994, wenn man es genau nennen will. Und Alia ist mittlerweile 15 Jahre und bringt ihr Debütalbum Age Ain't Nothing But A Number raus. Sie ist 15 Jahre alt, das Album wird von R. Kelly produziert und ist relativ schnell schon ein Hit, also das ganze Album. Es verkauft sich dann auch über, ja, ich glaube, 3 Millionen Mal weltweit. Und Alia ist, ja, also sie schlägt komplett ein. Und das mit 15 Jahren, das muss man sich halt schon geben.
Also das Album, vergiss mal kurz die ganze Background-Story dahinter, ja, ist ultra krass.
Ja, also das ist so klassischer R&B, Hip-Hop-Sound.
Genau, also New Jack Swing gepaart, was ich ja persönlich ein sehr geiles Genre finde. 90er waren so krass, ja, damals.
Das brauchst du mir nicht sagen.
Ey. Und also man sieht auf jeden Fall auch den musikalischen Stempel von R. Kelly hier drin.
Ja, man
also
kann.
Teilweise klingt das wie ein R. Kelly-Song, der eine Frau singt.
Total.
Ich glaube, wir müssen das nochmal wirklich verarbeiten. Dieses Mädchen ist 14, 15 Jahre alt. Und die klingt wirklich sehr reif, nicht nur was die Lyrics angeht. Also die Lyrics sind ein bisschen kontrovers für doch eine so junge Dame. aber einfach...
Von ihrer Stimme, ne?
Ja. Genau, die ja. Stimme, Auftreten, wir kommen gleich nochmal dazu, einfach wie Alia in der Masse gewirkt hat, war das war kein 15-jähriges
Du denkst Mädchen. Nicht, dies, also du fragst mich ja häufig, was hast du mit 15 gemacht? Beziehungsweise, wie sahst du mit 15 aus?
Ich mit 15 außer Fremdschämen. Aber Alia war wirklich, also sie hat eine wirklich sehr reife Darstellung gebracht. Also Style, Fashion, Gesang, Bühnenperformance.
Ja, wirklich die komplette Ausstrahlung.
Das, ne? Die Ausstrahlung war 10 von 10. Sie war einfach authentisch cool, würde ich sagen. Mm. Also auch wenn man guckt, wie die Leute sich gekleidet haben damals,
ja,
voll
ja, ja.
Viele sind nach Alia gegangen.
Wirklich.
Und die war 15, 16. Du bist älter als dein Vorbild. Weißt du? Also du hast gerade ein kleines Mädchen als Vorbild. Du bist 18, 19, 20 und du läufst gerade so rum wie Alia.
Mm.
Man hatte noch so ein paar andere Namen parallel. Brandy, Monica. Ja. Die waren auch damals so 14, 15 plus minus. Sind zeitgleich mit Alia so kurz danach so ein bisschen aufgeploppt. Wenn man Brandy kennt, auch wunderbare Stimme, sehr gute Musik. Aber Brandy war so ein bisschen das Mädchen nebenan, würde ich sagen.
Ja, ja.
So ein bisschen leichte, seichte Musik, gute Stimme.
Genau.
Aber noch ein bisschen girly halt.
Tut keinem weh.
Tut keinem weh. Und ich meine mal, gelesen zu haben, dass Brandy so etwas gesagt hat über Alia, wie, ist eine riesen Inspiration.
Mhm.
Aber wenn ich so rumlaufen würde wie sie, meine Mama würde mir das nicht erlauben. Und das erklärt es schon ganz gut.
Mhm.
Alia hat sich nicht wie eine 15-Jährige benommen.
Du hast einen super Punkt angesprochen mit Genies werden gemacht oder Personen werden gemacht. Ist natürlich die Frage, wurde Alia so gemacht?
Ich würde sagen, dass...
Wahrscheinlich auch ja und
vor allem Barry Hankerson, aber auch R. Kelly einen Riesenstempel darauf haben, was aus Alia in diesen frühen 90ern geworden ist. Also R. Kelly war nicht nur Producer, er war auch eine Art Mentorfigur.
Ja gut, also...
Und später noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, der hat natürlich auch schon Alia in dieses, ich nenne es mal Erwachsenenleben, sehr früh reingeführt.
Man muss sich auch vorstellen, wer auch R. Kelly ist oder war zu dieser damaligen Zeit. Also R. Kelly zu dem Zeitpunkt war auch also unangefochten krass. Ne? Und da jetzt sie unter seine Fittiche zu nehmen, war auch irgendwo, das hat dann natürlich musikalisch jetzt gematcht. Ne? Und du wusstest, das wird ein Erfolg, wenn du einen R. Kelly hinter dir hast.
Also ja, R. Kelly ist gerade, der hat schon zwei Alben veröffentlicht. Und das eine davon war das beste R&B-Album. Also der ist wirklich einer der größten Namen gerade im R&B. Und hat nach und nach natürlich auch Riesenkarriere gemacht. Und ja, so einer nimmt dich gerade unter die Fittiche mit 14 Jahren plus minus. Da kann schon was Gutes bei rumkommen. Dann hauen die zusammen halt dieses Album raus. Und ja, es schlägt ein. Es ist ein geiles Album, geiler Sound. 90er R&B, New Jack Swing, Pop-Elemente, Hip-Hop-Elemente. Es hört sich einfach gut an. Es ist kein perfektes Album.
Mhm.
Es ist kein perfektes Album. Es hat doch ein paar, also mal kurz aufs Musikalische reinzugehen, weil ich mag das Album sehr gerne, aber ich würde sagen, es hat ein paar repetitive Elemente. Also manchmal so Mitte des Teils, es klingt manchmal ein bisschen zu eintönig.
Ja, ich verstehe, was du sagst.
Aber ja. An sich geile Songs, wirklich gute Songs dabei. Aber das Album hat auch nicht nur für positive Aufmerksamkeit gesorgt.
Genau, also wir müssten wahrscheinlich über den Elefanten im Raum reden.
Ja, ich glaube auch.
angefangen schon... Beim Titel des Albums, also...
Das liest sich halt heute so viel anders.
Ja, und gar nicht gut. Aber wenn du jetzt sagst, also heute, aber damals? Fragezeichen.
Ja, 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 doch. Aber natürlich, jetzt mit der Verurteilung, liest sich das halt nochmal anders.
Ja, ja.
Klär mal den Elefanten im Raum auf.
Ja, also... R. Kelly, wir kennen mittlerweile, oder viele kennen R. Kelly und seine Vergangenheit bezüglich... Ich sag mal, seiner Verurteilung, er wurde ja des sexuellen Missbrauchs, vor allem an minderjährigen Frauen oder Mädchen, verurteilt. Und das zieht sich ja schon sein ganzes Leben gefühlt. Das wurde ja natürlich jetzt herausgefunden, dass das auch schon in den 90ern und so weiter alles angefangen hat. Dazu gibt's sehr, sehr viele Dokus, Dokumentationen und so weiter und so fort.
Ich meine, das Krasse ist halt, der Mann wurde in den 2020ern verurteilt.
Ja.
Das heißt, 30 Jahre plus minus später.
Ja. Zu spät.
Ja, aber jetzt, wo man darüber nachdenkt, da ist doch keiner, der sagt, oh, habe ich gar nicht kommen sehen.
Genau. Und sowas, auch guter Punkt, das schaffst du auch nur, wenn du irgendwie Leute um dich herum hast, die einfach weggucken. Das ich ist weiß, so.
Wir hatten diese PDD-Geschichte und bei R. Kelly war es auch nicht
das
anders.
Das ist doch dasselbe. Das ist dasselbe in grün.
Ja, wenn du so haben möchtest. So. Und genau, du hörst die Songs, du hörst die Lyrics, du siehst, also R. Kelly ist zu diesem Zeitpunkt 27. Vielleicht mal kurz einzuordnen, wie
genau, alt R. Kelly der war, ist. Der war keine 16. Genau. Also wo man denkt so, okay, die kommen jetzt da irgendwie zusammen.
Ja.
Und das ist dann, keine Ahnung, Jugendliebe und lass die mal machen also, und was Alia weiß
ist ich. Ungefähr 15, R. Kelly ist 27.
Nicht nur, dass er 27 ist, er gedenkt auch, Alia zu heiraten.
Genau, also man muss das mal kurz hier einordnen. Du hast die 15-jährige Alia, hast mit der jetzt ein Album gemacht, warst Producer, Mentor. Soweit noch alles okay. Bisschen dubioser Albumname, bisschen dubioses Auftreten. Mhm. Die Leute um ihn herum oder um die beide herum, die haben schon so ein bisschen gesagt, das ist alles nicht so ganz sauber. Viele Sachen kommen natürlich auch später wieder raus. Mhm. Da waren schon ein paar Leute, die gemeint haben, also wie die beiden, das war nicht nur platonisch, das ist nicht nur freundschaftlich, da ist ein bisschen mehr dabei. Aber wie du schon gesagt hast, du bist R. Kelly, du bist ein Multimillionär, du bist eine Riesenfigur, du sorgst dafür, dass die Leute weggucken.
Mhm. Ist so.
Und haben dann auch angeblich geheiratet.
Was sich ja später auch herausgestellt hat.
Es ist so, dass R. Kelly und Alia in Chicago damals, glaube ich, 1994 im August geheiratet haben. Heimlich.
Heimlich, genau.
Und es gab dann dieses, wie nennt man das, Hochzeitszertifikat oder genau, Hochzeitsschein richtig. Oder sowas, ja, ja. Auf dem Alia als 18 betitelt wird. Ich meine, da sind bestimmt ein paar Dollar geflossen, dass das passiert.
Mhm.
Du kannst ja nicht einfach mit einer 15-Jährigen da reingehen.
Ja, weil ich dachte mir auch so, ne? Also jetzt bist du der Sachbearbeiter, der das dann irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennt, ja, der Vermittler, keine Ahnung.
Wer auch immer.
So, du bist jetzt da und dann kommen jetzt zwei Leute zu dir und sagen, wir möchten heiraten. Dann, wie machst du das? Fälschst du dann den Pass von ihr?
Ich glaube, das gab's auch, ja. Ich glaube, Ali hat auch gefälschte Ausweise.
Okay.
Also ich weiß nicht ganz genau, wie das bei der Hochzeit war. Ob der Sachbearbeiter, wie du den nennst, jetzt das wusste
ja.
Und einfach wegen den paar Dollars darüber hinweggesehen hat.
Ja.
Oder ob die von vornherein mit einem gefälschten Ausweis kamen. Das weiß ich gar nicht so 100%.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, auf dem Papier waren die ja verheiratet.
Nichtsdestotrotz. Alia hat doch auch Eltern, oder nicht?
Und das kam ja danach. Also die Eltern haben das dann herausgefunden,
ja.
Weil die Eltern wussten das nicht.
Ja.
Die Eltern wussten das nicht und sagen, ey, was?
Okay.
Ihr habt geheiratet, Eltern haben es zack sofort
wieder annulliert. Ne?
Und ja, deswegen war das wieder schnell im Raum. Es gab so ein paar Gerüchte, Alia war angeblich schwanger mit R. Kelly und deswegen wollten die schnell heiraten. Das hat sich aber dann auch mehr oder weniger erledigt.
Was es auch nicht besser macht.
Das macht es auch so. Nicht. Also die ist 15.
Wirklich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, dafür findet man keine Worte.
Ich stell dir mal vor, du hast eine 15-jährige Tochter, die kommt jetzt zu dir rein, Papa, das ist mein Mann. Das ist nicht mein Freund, den mag ich, das ist mein Mann.
Das ist mein Mann.
Mit 15.
27, da.
27.
Irgendwas sagen die Leute zu dir. So, du bist 27, genau. Stell dir vor, du bist 27. Stell dir vor,
du bist 27. So.
Oder stell dir vor, jemand ist 27.
Ja, also.
Und also du bist schon lange raus aus der Schule.
Sehr lange. Und,
weißt du?
Also R. Kelly, ja, R. Kelly.
Mann, ey.
Ich meine, wir wissen es heute besser.
Ja.
Ich meine, damals hat man es auch irgendwie geahnt, aber wie du schon gesagt hast, man lässt halt so ein bisschen die Leute weggucken. Ich frage mich halt, wenn ich jetzt da, sag ich jetzt mal, im Studio sitze oder ich bin ein Kumpel von denen oder denen,
ja.
Und ich weiß das, wie kann ich denn mit gutem Gewissen da schlafen gehen? Oder habe ich so viel Angst vor R. Kelly?
Ich glaube, also schon, das glaube ich auch schon. Es wurde einfach auch weniger dafür sensibilisiert. Gerade in diesen Kreisen, dass das auch, wenn du ein Star bist, nicht okay ist. Also ich glaube, man war sich auch damals schon einig, okay, unter Normalsterblichen, in Anführungsstrichen, ist das keine gute Sache. Aber bei Stars, ja, Stars sind irgendwie, die leben in einer anderen Sphäre, die denken irgendwie anders und vielleicht ist das dann salonfähiger. Das ist jetzt nochmal ein krasseres Beispiel. Das ist ein sehr krasses Beispiel.
Bro, das ist illegal.
Ja, mal davon abgesehen. Aber viele Stars machen viele illegale Sachen. Und vieles wird dann auch mit Leistung und so weiter so ein bisschen verwässert und gesagt, ja, aber guck mal, was er gemacht hat und erreicht hast. Genau. Also heute, ich glaube, heute kommst du da nicht mehr mit durch. Und früher schon.
Meinst du, du kommst heute damit nicht mehr durch?
Ich meine, wie gesagt, er ist ja auch nicht damit durchgekommen. Das war, weil das ein Extrembeispiel ist. Aber es gibt ja da auch grauere Zonen, die auch nicht okay sind, die auch illegal sind, aber wo man sagt so, boah, ich schaue eher
das,
weg.
Das lasse ich ihm durchgehen.
Ich lasse ihm durchgehen. Weil der Rattenschwanz, wenn ich das nicht machen würde, der ist einfach viel zu lang. Und lieber nichts machen, als hier irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mich auch selbst ins Fegefeuer da mit rein.
Ja, das meine ich, also die Angst vor R. Kelly.
Ja.
Oder P. Diddy, die sie schon alle hatten.
Genau.
Ist dann zu groß.
P. Diddy schießt in Clubs. Das ist so, ne?
Ich meine, wir machen immer diesen Podcast hier über Stars und Sternchen. Ich glaube, wir können uns nicht mal ansatzweise vorstellen, wie diese Welt aussieht.
Ja, wirklich also, nicht.
Ich glaube, in diesen Kreisen von P. Diddy und R. Kelly unterwegs zu sein, das können wir uns gar nicht als normale Menschen vorstellen.
Nee, nee.
Also das klingt wie aus einem Film.
Wir wollten auch die Folge auch, beziehungsweise das Augenmerk dieser Folge wirklich nochmal auf diese Zeit konzentrieren, weil das muss man sich halt wirklich vorstellen. Du hast hier ein Riesentalent und es ist so gut, dass du wirklich in den Charts vertreten bist und so weiter und so fort, du erfolgreich bist. Die Frage ist halt dann immer, zu welchem Preis? Aber gut, ja, also, wie gesagt, das Album, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin jetzt nicht so der krasse Aaliyah-Hörer, ich mag aber ihre Musik, finde sie auch sehr, sehr gut. Die Frage ist dann immer noch so ein bisschen, wie hört sich das Album heute? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Mit dem ganzen Background ist schon natürlich dubios.
Ein bisschen komisch, ne?
Ich würde aber trotzdem nochmal gerne hervorheben, was ich vorhin gesagt habe. Warum Aaliyah so viel krasser einfach als andere ist. Sie ist mit ihren 15 Jahren so reif, ist eine Bühnenperformance ultra krass. Also die wirkt einfach nicht wie eine 15-Jährige.
Das ist halt.
Auch wenn man sich Aaliyah anguckt, wie sie von der Fashion her, wie sie rumläuft.
Ja, ja.
Das ist also für heute, 2025, wäre das Normalste auf der Welt. Aber damals in den frühen 90ern, das war für eine junge, schwarze Frau. Sehr ungewöhnlich.
Sehr ungewöhnlich.
Also sie läuft ein bisschen baggy, mit ihren Football-Shirts rum, Sonnenbrille, stylisch, bauchfrei, coole Jacke. Also viele Leute haben sich wirklich auch an ihre Fashion orientiert. Aber einfach ihr ganzes Auftreten war Jahrzehnte voraus.
Ikone.
Wirklich Ikone. Sie war wirklich in einer Liga für sich. Also da war niemand, der ansatzweise wie sie war. Sie war ohne Competition. Also diese Monikas und Brandys, die waren meilenweit davon entfernt. Die Leute, die damals die Charts dominiert haben, waren Leute wie Mariah Carey, Madonna, Whitney. Janet Jackson, Whitney Houston. Also so Leute, mit so Leuten.
Nee, genau, also gestandene, ältere Frauen.
Genau, mit so Leuten hat sie da gefühlt konkurriert in den Charts. Ich finde, sie hat einfach was Neues in die Szene gebracht.
Definitiv.
Und einzigartige Künstler, das ist jetzt vielleicht eine andere Debatte, sind meines Erachtens heute so ein bisschen mehr die Ausnahme. 90er haben, also bilde ich mir jetzt ein, dieses Einzigartige ein bisschen mehr animiert. Einzigartigkeit wurde mehr belohnt damals. Ja. Weil heute, du hast jemanden, der den funktioniert und da machst du so einen leichten Abklatsch davon, genau. Aber nimmst die Formel F von ihm und es wird auch dann irgendwie mehr oder weniger funktionieren.
Ja, sicher.
Also du hast dann viele sehr ähnliche Künstler, weil die einfach eine Formel nachmachen. Aber damals, du musstest herausstechen und musstest etwas anders machen.
Ja.
Und diese Uniqueness war damals viel häufiger zu finden.
Definitiv. Und das hatte sie, wie gesagt, also auch, du hast es auch mit dem Style angesprochen, das hatte natürlich auch so den Effekt, guck mal, ich kann es auch mit den großen Jungs auch aufnehmen. Ne? Also gerade so dieser R&B-Hip-Hop-Sound, das ist so ein bisschen, also ich stelle mir das so vorne, auch in New York und sowas, ne, in Brooklyn, dann hast du auch deine Biggies und so weiter und so fort, ne.
Die kommen ja auch alle gerade.
Genau, ne, auch die Rapper-Kultur und sie ist so ein bisschen der Gegenpart im Gesanglichen, im R&B, aber irgendwie auch respektiert und akzeptiert von der Rap-Kultur. Und ne, also gerade auch mit ihrem Style, mit ihrem Baggy-Style, mit ihrem Hip-Hop-Style. Also sie schafft einfach eine krasse Symbiose. Das ist nicht, wie du schon gesagt hast, das ist keine Mariah Carey, die jetzt irgendwie einen ganz anderen Stil hat, die du mehr oder weniger gar nicht dazu schreiben willst. Whitney Houston ist vielleicht nochmal ein besseres Beispiel oder ein krasseres Beispiel als Kontrast. Und Aaliyah ist einfach die, nicht die Dame von nebenan, aber ich kann hier auch mit meinen Jungs hier in Brooklyn chillen.
Also sie ist ja zahlreiche Fotos, wie sie mit den Jungs gechillt hat. Sie ist eine von denen.
Eine von denen.
Das ist schon cool, wie sie einfach mit den großen Jungs der derzeitigen Szene einfach unterwegs ist.
Und das macht sie auch authentisch, wie du schon gesagt hast. Einfach, das ist keine, die in, keine Ahnung, anderen, komplett anderen Sphären unterwegs ist, sondern es schafft eine Verbundenheit. Man kann mit ihr relaten. Weil viele wahrscheinlich leben ein ähnliches Leben, obwohl sie keine Sänger sind, obwohl sie keine Stars sind. Aber es erdet irgendwie eine Künstlerin wie Aaliyah, wenn sie mehr oder weniger für ihre Umgebung, mit ihrer Umgebung einfach eins ist.
Authentisch cool würde ich einfach Aaliyah beschreiben.
Ja.
Und du kaufst es ihr ab.
Sie ist auch 15. Also so, muss man so auch dieser, mal sagen, ne? Dieser kindliche, aber es wirkt jugendliche. Halt nicht so. Ja, es wirkt wirklich nicht so. Vielleicht im Kopf einfach trotzdem dieses, sie merkt vielleicht selber gar nicht, was eigentlich abgeht. Weil ja, sie ist ein Star und man kennt sie, sie ist überall bekannt, aber irgendwie ist sie trotzdem noch dieses 15-jährige Mädchen, was einfach nur das macht, was sie gut kann. Aber gut, also ich meine, ihre Geschichte geht ja musikalisch trotzdem noch weiter. Wir hatten das Thema R. Kelly, das wurde so ein bisschen ad acta gelegt. Also Heirat annulliert und sie trennt sich auch von dem Label, also Jive Records, auch wegen dieser umstrittenen Ehe einfach.
Besser ist es.
Besser ist es wirklich. Und sie wechselt zu Atlantic Records. Und dort sind eben auch Timbaland und Missy Elliott. Auch ganz junge Künstler zu der Zeit. Und beide auch wirklich hungrig. Auch sehr interessant einfach, dass die beiden gab es erstmal auch nur im Doppelpack. Also man kennt Timbaland, okay. Man kennt irgendwie auch Missy Elliott für sich, okay.
Ne? Also die beiden sind auch plus minus 25 gerade.
Genau. Und früher war das war ein Team. Also Timbaland hat komplett Missy Elliotts Musik gemacht und es hieß Timbaland und Missy Elliott. Also das war so ein Begriff. Und die beiden, ja, wie gesagt, also sind sehr hungrig, schaffen auch irgendwo einen neuen Sound. Sie grenzen sich, wie du auch schon gesagt hast, irgendwo auch von der Masse ab. Also sie sind auch nochmal was Besonderes. Ja, und Aaliyah mehr oder weniger jetzt auch mit drin. Und die beiden nehmen sich jetzt Aaliyah mehr oder weniger an und schaffen ihr zweites Album, One in a Million, 1996. Und ich glaube, für viele ist das auch der Aaliyah-Sound.
Ich sage auch, ihr bestes Album.
Damit verbinden Fans den Sound mit Aaliyah. Also das ist so das Album, das wirklich nochmal komplett Aaliyah als Künstlerin einfach unterstreicht.
Also wenn man an Songs denkt, One in a Million, Four Page Letter.
Genau.
If You Girl Only Knew, da sind wirklich Banger drauf.
Und das muss man Timbaland und Missy Elliott einfach zuschreiben, weil wer die beiden auch kennt, mittlerweile Timbaland auch alleinig als Produzent, man weiß, dass er einen sehr speziellen Sound einfach hat.
Ist ein bisschen elektronischer.
Ist elektronischer, ist ein bisschen spacey.
Spacey ist gut.
Es ist ja irgendwie sehr experimentell.
Aber trotzdem hochwertig.
Und trotzdem auch dem R&B und Hip-Hop zuzuschreiben. Ja. Das merkst du schon.
Auf jeden Fall. Also er hat schon sehr eigene Art zu produzieren. Also ich würde sagen, man kann Timbaland recht easy raushören in seiner Produktion.
Ja, ja, ja.
Und auch hier in dem Album. Missy Elliott primär als Songwriterin und Aaliyah performt diese Songs halt überragend. Also ich persönlich sage, es ist das beste Album von Aaliyah. Ich mag das sehr gerne. Gibt auch einen Song, der von Jermaine Dupri ist. Mhm. Weil eigentlich sollte tatsächlich erst P. Diddy dabei sein.
Ja.
P. Diddy sollte erst auf dem Album dabei sein. Sie hat gesagt, nah, mach ich nicht. Und ist dann zu Jermaine Dupri gegangen. Der hat halt nur einen Song mit ihr dann produziert. Das war I Got Your Back. Aber der Großteil des Albums ist dann von Timbaland und Missy Elliott primär gemacht worden. 17 Songs, über 70 Minuten, ist ein langes Album.
Ist ein langes Album,
aber ich mag das Album sehr gerne. Ja. Also ich höre es auch heute noch.
Okay.
Ich höre es auch heute noch.
Das ist Aaliyah durch und durch.
Das ist Aaliyah durch und durch. Also
die meisten wahrscheinlich auch so kennen, auch verkaufstechnisch. Ne? Also sie hat, glaube ich, 8 Millionen wurde das Album verkauft. Das ist schon, das ist wirklich krass. Das sind auch Zahlen heute. Wer macht das?
Das ist auch schwierig heute einzuordnen mit den ganzen
natürlich,
Plattformen. Klar. Die Lyrics klingen auch, muss man auch mal sagen, nicht mehr so sexuell wie früher.
Genau.
Ne? So R. Kelly-Zeiten, der schreibt die ja nicht mehr. Missy Elliott macht das ja jetzt.
Genau, also humaner hier.
Genau, es klingt alles ein bisschen humaner. Also Aaliyah ist ja immer noch jung.
Wirklich.
Also ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt das ganze Leben schon gesehen hat.
Nein.
Die Lyrics davor waren halt ein bisschen R. Kelly-lastiger.
Mit der Musik hört es aber auch nicht auf. Also gerade jetzt auch. In der Zeit, wir sind jetzt 1-2 Jahre später, also immer noch in den 90er Jahren, möchte Aaliyah auch mehr. Also das heißt, Schauspielerei war auch irgendwann interessant für sie. Beziehungsweise sie bringt vorher noch einen Song raus für einen Film, also einen Soundtrack-Hit, Are You That Somebody? Wenn du Aaliyah nicht kennst, du kennst wahrscheinlich diesen Song. Also der ist schon sehr, sehr bekannt. Einfach auch das Zusammenspiel mit Timbaland, man hört ihn ja auch hier. Du kannst ihn anmachen, die meisten, die R&B mögen, die kennen diesen Song irgendwie, irgendwoher. Der ist auch in Deutschland angekommen. Also.
Dr. Doolittle.
Dr. Doolittle war der, Doolittle der Film.
Mit Eddie Murphy?
Eddie Murphy.
Eddie Murphy,
genau.
Hat dann für den Film einen Soundtrack geschrieben, hat dann selbst auch bei dem anderen Film mitgemacht. Hat bei Romeo Must Die mitgemacht.
Richtig.
Romeo Must Die mit Jet Li und DMX. So ein Actionfilm, würde man sagen. Ja,
ganz normaler Actionfilm.
Ganz normaler 90er, 2000er Actionfilm. Und da gibt es halt immer eine gute, gut aussehende Frau, gut aussehende Dame, die genau. So ein bisschen die heißen Gemüter so ein bisschen stilllegt, auch mal entführt wird.
Ja.
Also die Formel ist recht klar gewesen.
Richtig.
Und also
klassischer dann, 2000er.
Ja, ganz klassischer 2000er Actionfilm.
Ja, ja.
Aber ich mag die Zeiten. Ich mag die Zeiten.
Ich auch. Es hat so eine Leichtigkeit.
Es hat eine Leichtigkeit. Und ich meine, die Filme sind auch immer, du weißt auch immer, wie sie ausgehen werden. Ist auch klar. Ist auch nicht zu viel Drama drin.
Nein.
Leichtigkeit, gute Kämpfe.
Wirklich. Also ich sehe mich so, es ist Freitagabend. Wir wissen nicht genau, was wir machen wollen. Wir gehen ins Kino und wir lassen einfach die Seele baumeln und holen uns Popcorn und Gehirn aus.
Bisschen
und
Action.
Einfach mal schauen.
Und Romeo Must Die läuft.
So stelle ich mir das vor.
Nee, ja, so sehe ich. Hat dann auch noch so einen Vampirfilm gemacht.
Richtig, ja.
Der ist aber, also ich habe ihn nicht gesehen.
Der ist gefloppt. Was heißt gefloppt, aber ja, also.
Ist so ein Horrorfilm halt.
Genau.
Wie Horrorfilme halt so sind.
Richtig.
Über die redet keiner mehr am nächsten Tag.
Du musst vielleicht vorher noch zum Soundtrack-Song Try Again müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz reden. Also Try Again ist der Soundtrack zu Romeo Must Die. Die muss jeder kennen. Also wahrscheinlich ist Try Again sogar noch populärer als Are You That Somebody, würde ich fast schon sagen. Ja, also es wurde auch ein Nummer-1-Hit. Aaliyah ist wirklich, also das ist die Nummer-1 im R&B. Das kann man halt wirklich schon hier sagen.
Und so hat es dann ein bisschen länger gedauert, bis ihr nächstes Album kam. Mhm. Im Jahr 2001 kam ihr drittes Album, 5 Jahre nach ihrem zweiten Album. Das Self-Titled-Album Aaliyah, auch häufig als The Red Album genannt, weil dieses rote, prägnante Design. Timbaland und Missy Elliott sind noch präsent, aber nicht mehr so stark wie beim zweiten Album. Sie hat dann eher wieder also In-House-Produzenten aus Blackground Records genutzt. Mhm. Also vor allem Buddha und Eric Seed sind so die prägenden Figuren in diesem Album. Und es kommt im Juli 2001 raus. Und ist natürlich auch erstmal ein Hit. Landet auf der 2 als erstes. Mhm. Hinter Alicia Keys' Songs in the Minor.
Geht hart, klar,
harte
oder?
Harte Konkurrenz.
Geht klar.
Harte Konkurrenz. Überragendes Album auch. Also auch Timbaland wieder dabei. Aber auch Songs wie Rock the Boat, I Care for You. Das sind schon coole Songs.
More Than
Songs.
A Woman.
More Than A Woman. Das sind schon sehr coole Songs. Also es gibt dann auch die Edition mit Try Again. Also ich glaube, es sind so Bonus-Editionen oder
genau,
sowas.
Genau, richtig, ja.
Aber die normale Edition ist 14 Songs lang und hat 57 Minuten. Ich persönlich finde das zweite Album besser, aber das Album ist auch sehr cool. Es klingt noch mal ein bisschen poppiger, würde ich sagen.
Ja, genau. Ich habe fast schon das Gefühl, wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo auch eine Beyoncé ein Begriff ist. Also, oder beziehungsweise Destiny's Child in dem Fall.
Aber also R&B wandelt sich auch gerade.
Es wandelt sich auch. Es wird ein bisschen poppiger. Die Hip-Hop-Elemente werden ein Tick weniger wieder.
Und die Dance-Elemente kommen herein.
Richtig.
Usher ist jemand.
Usher ist auch schon ein Begriff. Ey, was eine Zeit. Was eine muss Zeit. Wirklich.
Da ging's dir gut.
Wirklich? Da ging's dir gut.
Also, wir sind in der Jahrtausendwende.
Meine Güte.
R&B ist das Main-Genre. Alicia Keys, Usher, Destiny's Child.
Ich sehe in deinem Gesicht, also du weinst der Zeit einfach nochmal hinterher.
Ja, einfach, ich glaube auch so, was ich vorhin gesagt habe, also ich bilde mir ein, dass einfach früher diese Einzigartigkeit der Künstler so ein bisschen mehr im Fokus stand. Und jeder Künstler musste sich selbst nochmal beweisen
Total.
Und noch besser werden und sein, damit er auf den Charts landet. Heute, wir hatten es letzte Woche, du kannst machen, was du willst, es wird auf die Eins gehen.
Hm. Ja, hast schon recht. Also du kannst auch wirklich eine Aaliyah von einem Usher unterscheiden. Und das nicht nur, weil es Mann und Frau ist, aber einfach auch nochmal ein anderer Sound.
Du musstest dich von einem Usher unterscheiden. Also du konntest kein Usher 2 machen.
Das ging nicht.
Weil das würde nicht funktionieren.
Ja, ja.
Du musstest was anderes machen.
Und auch Destiny's Child war was anderes. Alicia Keys ist was komplett anderes.
Komplett anderes. Also du wirst auch Alicia Keys immer wieder erkennen.
Wirklich. Aber ja, das sind die Zeiten.
Und ja, so kam das Album im Jahr 2001 raus, am 7. Juli, knapp einen Monat später, am 25. August 2001, stirbt Aaliyah bei einem Flugzeugabsturz im Alter von gerade mal 22 Jahren. Das Album springt daraufhin nochmal auf die Nummer 1 und die ganze Welt stürzt in Trauer.
Hm.
Wenn man sich so die Beerdigung mal anguckt, Es war riesig.
Mhm.
Also, als wäre Diana damals gestorben.
Ja, ne, es hatte schon so die.
John F. Kennedy oder so.
Ja,
also,
ja.
Das war schon ein Riesenaufwand. Natürlich, wie das immer so ist, gerade mit Flugzeugabstürzen, es sorgt auch für viel Kontroverse.
Ja, man fragt sich immer direkt, okay, woran hat es gelegen? Ne?
Woran hat es gelegen?
Hätte man das verhindern können?
Hätte man das verhindern können. Vielleicht mal kurz zum Flugzeugabsturz selbst.
Ja.
Aaliyah war in. Auf den Bahamas, meine ich.
Ja.
Auf den Bahamas damals.
Korrekt.
Die haben ein Video gedreht. Ich glaube, insgesamt waren es 8 Leute. Die ganze Crew und der Pilot. Und sie wollten zurückfliegen. Es gab schon so ein paar Hinweise, dass anscheinend zu viel Gepäck dabei ist. Also die ganze Crew hatte zu viel Ausrüstung, ganz Equipment. Das hat eigentlich für die kleine Cessna, also das Flugzeug, eigentlich nicht gereicht. Und man hatte eigentlich schon gesagt, ey, lass das mal. Ich glaube, wir können nicht hier alle mitnehmen mit dem ganzen Zeug. Aaliyah war auch schon so ein bisschen bekannt dafür, dass sie so ein bisschen Flugangst hatte, sagen manche Leute. Mm, und sie wollte auch erst gar nicht an Bord.
Sie wollte auch erst gar nicht.
Sie wollte auch gar nicht an Bord.
Ja, ja.
Man hat sie dann anscheinend dazu gebracht, dass sie an Bord geht.
Ja.
Vielleicht auch nicht immer so ganz mit sauberen Mitteln.
Mhm.
Also es gibt die Geschichte, dass man ihr so ein kleines Beruhigungsmittel gegeben hat.
Genau, ja.
Und dass sie dann so einfach an Bord getragen wurde. Und ja, das überfrachtete Flugzeug, bei dem der Pilot auch anscheinend so semi-optimal besetzt war.
Richtig.
Hat dann kurz nach Abheben, Feuer gefangen, abgestürzt.
Das passiert eigentlich direkt danach.
Also ich glaube, das Ding ist keine 200 Meter abgehoben und hat direkt Peng gemacht.
Und das reicht ja auch.
Ne? Und das reicht ja auch. Und so sterben alle Passagiere, inklusive des Piloten. Und die Welt, die Musikwelt, stürzt in Trauer erstmal.
Ja, und ich meine, auch rund um ihren Tod gibt es mehrere Theorien. Du hast ja jetzt auch schon so das eine oder andere jetzt hier in den Raum geworfen. Gerade wenn es ein Star ist, dann fragt man sich, okay, ist das jetzt einfach nur so passiert? Oder gibt es da irgendwie noch mehr hinter dieser Story? Man dichtet sich da natürlich gerne dann auch nochmal was dazu. Nichts davon ist bewiesen. Das sind, in dem Falle muss man von Verschwörungstheorien reden, ne? Weil es einfach nicht erwiesen ist. Aber ja, auch interessant mal da reinzugucken, was da natürlich gesagt wird. Also es gibt die Theorie, das ist irgendwie geplant gewesen. Man wollte sie loswerden. Es kann nicht sein, dass es irgendwie bekanntlich überladen war und dann trotzdem so etwas passiert.
Aber wer ist Mann? Wer wollte die loswerden?
Da, ja, das ist natürlich die Frage. Da gibt es ein paar Namen fallen da schon. Also A. Kelly zum Beispiel. Wir sind jetzt schon in dem Stand, wo er das erste Mal angeklagt wird. Da gibt es schon so die ersten Gerichtsverhandlungen.
Bevor sie aussagt, meinst du?
Sowas, ja, genau.
Ja,
das,
okay.
Ne, weil sie natürlich auch eine zentrale Rolle spielt oder eine prominente Rolle spielt. Er wollte sie loswerden. Es gibt natürlich, die gibt es immer, die Theorie, also ich sag mal die Illuminati-Theorie, also zu der auch eine Beyoncé, ein Jay-Z und so weiter und so fort gehören.
Die da oben,
die auch meinen, okay, das Aaliyah ist eine Künstlerin, die bestimmten Personen, was Erfolg betrifft, so gefährlich wird oder sie auch dieser Gruppierung nicht beitreten wollte, also da austreten wollte und klar Nein gesagt hat zu dem Ganzen, zu dieser Elite, sage ich jetzt mal, und dementsprechend aus dem Weg geschaffen worden ist. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ein DMX hat sehr oft daran festgehalten, hat es tatsächlich auch ein paar Mal öffentlich so gesagt, dass da irgendwas nicht stimmt. Er hat sich sowieso auch nicht mit Jay-Z und sowas verstanden, ne?
Der hat sich mit niemandem verstanden. Der hat sich gefühlt mit jedem gefetzt.
Aber Shoutout an DMX, geiler Rapper, das muss ich auch nochmal ganz kurz hier sagen. Ja, geiler wirklich. Rapper. Wow.
Auch leider nicht mehr da.
Wirklich Top-Typ, wirklich. Aber ja, also wirklich auch sehr guter Freund von Aaliyah gewesen. Dementsprechend natürlich auch da behaftet. Sie wollte den Flug nicht antreten, wie du schon gesagt hast. Und man hat sie mehr oder weniger irgendwie gezwungen. Das ist auch alles, das liest sich auch alles nicht so geil. Ja, also das sind so ein paar Sachen oder paar Themen, wo Leute sagen, das ist nicht einfach mal so passiert, sondern da steckt mehr dahinter.
Was glaubst du denn?
Am Ende ist nichts bewiesen. Also würde es mich wundern, sagen wir es mal so, würde es mich wundern, wenn A. Kelly jetzt sagt, ey, dreh das mal irgendwie so, dass das so passiert und zu meinen Gunsten fällt. Heute würde ich sagen, nein, es würde mich nicht wundern. Du hast die Mittel, du hast die Macht. Ich glaube, es ist möglich. Es ist möglich, dass so etwas passiert. Ob er das gemacht hat, I don't know, das wissen wir nicht. Ich würde es nicht mal ausschließen, wirklich. Also, wir haben schon so viel gesehen.
Ja, ist wirklich. Also, was würde mich heute noch überraschen?
Amtierender Präsident Trump wird angeschossen. Einfach so. Also, es passieren einfach so viele Dinge, wo ich mir denke, hätte ich nie erwartet, nur in Filmen gesehen.
Aber dann?
Ja, wer weiß.
Ja.
Wie gesagt, es ist nichts bewiesen. Und was soll ich da jetzt noch dazu dichten, was nicht jemand anderes schon gemacht hat? Also, ich kann die Wahrheit nicht hier auftischen. Das schaffe ich einfach nicht mit meinen Mitteln, mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit. Deswegen nehme ich mich da immer ein bisschen zurück und springe nicht immer direkt da rein, sondern ja, andere haben sich damit befasst und es ist halt nichts bewiesen. Auch hier kann man natürlich viel seine Macht spielen lassen. Am Ende ist sie halt nicht mehr da und das ist der Fakt, mit dem ich halt mitgehe. Ich gucke mir natürlich gerne auch manchmal so Sachen an. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen in der Natur des Menschen, einen Tod, der einfach so passiert, auch erklären zu wollen. Und gucken zu wollen, okay, ist das nicht vielleicht einfach noch mehr als einfach nur abgestürzt und einfach menschliches Fehlversagen und dumm gelaufen? Nee, man sucht natürlich schon noch irgendwo eine Begründung, einen Umstand, wo man sagt, okay, damit kann ich leben.
es geht jetzt auch nicht in der Folge darum, zu sagen, was damals mit diesem Flugzeug passiert ist. Aber vielleicht konnten wir so ein Bild für Aaliyah schaffen, welchen Stellenwert sie im R&B hatte und warum sie so von so vielen noch heute verehrt wird. Warum eine Beyoncé, ein The Weeknd, ein Frank Ocean Inspiration in dieser Frau gefunden haben. Eine Frau, die gerade mal 22 Jahre alt wurde und auch trotzdem bis heute als eine der größten Figuren des Genre R&B gesehen wird.
Sehr gut. Also, das war Aaliyah. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gerne den Kanal abonnieren. Schreibt uns auch gerne auf Instagram @dieliedhaber, gerne aber auch per Mail dieliedhaber@gmail.com. Wir sind immer offen für euer Feedback. Selbst ich, also ich bekomme auch auf meinem privaten Instagram hin und wieder mal die Nachricht oder ein Feedback. Also es freut uns wirklich sehr, dass ihr das macht. Gerne weiter so. Gerne auch mal den Kanal bewerten. Und ja, ich würde sagen, wir haben eine coole Folge gemacht. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch mal wirklich so ein Juwel einfach mal wieder rauszupicken.
Die guten alten Zeiten.
Die guten alten Zeiten.
Dann haben wir es geschafft. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wünschen euch an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.